Ausführungen ganz was anderes, als was Sie wahrscheinlich bis jetzt gehört haben. Und das, glaube ich, ist bei Blickpunkten immer so toll, wenn man nach Hause geht und sich denkt, ich weiß eh schon so viel, aber man weiß dann doch noch nicht so viel. Und Sie sagen sicher auch, das zu sein. Ich muss dazu sagen, der Herr Professor Dück ist verkühlt, also er wird sich bemühen, dass es trotzdem, aber wir wollen ihn nicht überfordern. Sie sagen einfach, wenn wir
sind. Ja, nein, es geht schon.
Danke.
Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung, vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen. Dass man mit Dante noch so viele herbeilocken kann, ist ja doch sehr erfreulich. Sie wissen, Dante, die Divina Commedia, alle wissen, dass das ein bedeutsames Werk ist. Die wenigsten haben sich durch die drei großen Passagen Inferno, Purgatorio, Paradiso hindurchgelesen, aber es gibt natürlich vielfältige Spuren auch in der gegenwärtigen literarischen Landschaft. Dante, wenn man einmal quasi das Augenmerk auf ihn sensibilisiert hat, taucht überall auf. Deswegen habe ich ihn auf dieses Materialblatt, wo Sie die wesentlichen Aussagen des Vortrages gebündelt finden, hinten auch ein paar Literaturangaben gemacht. Damit möchte ich präludierend beginnen. Einerseits das kleine Büchlein von Sibylle Levitscharow, der zu früh verstorbenen Berliner Schriftstellerin, deren vorletztes Buch heißt Warum Dante? Sie hat sich ausführlich mit Dante und auch den unterschiedlichen deutschen Übersetzungen befasst, weil ihr letzter bedeutender Roman, Das Pfingstwunder, davon handelt, wie auf einer Dante-Konferenz in Rom etwas ganz Erstaunliches passiert. Und für diesen Roman hat sie auch intensiv Dante-Studien betrieben. Und das ist quasi ein beherztes Plädoyer, Dante zu lesen. Sehr schön geschrieben. Wenn Sie nicht scheuen, ein bisschen auch aus einer romanistisch gebildeten Feder was zu lesen, die Quintessenz seiner jahrzehntelangen Dante-Studien hat der Konstanzer Romanist Karl-Heinz Stierle hier in diesem Buch Dante Alighieri, Dichter im Exil, Dichter der Welt, gebündelt. Es ist gut zu lesen und eine schöne Einführung. Ich habe da dann auch noch für die theologisch Interessierten Guardini angegeben. Sie wissen, Guardini, auch aufgrund seiner italienischen Herkunft, hat sich ebenfalls ein Leben lang mit Dante befasst, auch 3 oder 4 Bücher zu ihm publiziert. Das, was ich dort angegeben habe, ist aus dem Nachlass ediert, seine Vorlesung über Dante, die Commedia und so. Ein Schatz voller Einsichten. Heute werde ich mit Ihnen nur ein Segment näher beleuchten, nämlich die schon erwähnte Schwelle zwischen Purgatorio und Paradiso. An dieser Schwelle ist nämlich von 2 Flüssen die Rede. Einerseits dem Fluss Lethe, vergessen, andererseits dem Fluss Oinoe, ja, Würdigung. Und mir scheint, dass diese Metaphorik der beiden Flüsse für eine Gerichtstheologie interessant ist. Warum? Weil das Gericht mit einem doppelten Vorgang zu tun hat. Wenn wir das Gericht verstehen als einen Prozess des In-die-Wahrheit-Kommens, sodass alles Verdrängte ans Licht kommt, alles Vergessene erinnert wird, dann werden wir gewissermaßen ungefiltert auch mit den Hypotheken, den moralischen Verfehlungen unserer Biografien konfrontiert werden. Das ist ein schmerzhafter Prozess. Diesen schmerzhaften Prozess, den bezieht Dante auf den Fluss des Vergessens. Also wer in das Licht der Wahrheit gekommen ist, wer sich mit den eigenen Hypotheken, die er vielleicht bis jetzt verdrängt oder ins Vergessen abdrängen wollte, konfrontiert hat, wer einen schmerzhaften Prozess der Reue durchlaufen hat, der darf den Fluss der Lethe durchschreiten, der eben befreit von der Last der drückenden Vergangenheit. Und dann kommt etwas Zweites, was wir in der katholischen Theologie des Gerichts nur allzu oft vergessen, dass es zum echten, nicht halbierten Gerichtsgeschehen ja auch dazugehört, dass das Gute, Heilige, Wahre, was in einer Biografie da ist, zum Leuchten gebracht wird, eschatologisch gewürdigt wird. Und dafür steht der zweite Fluss, der Fluss Oinoe. Ja? Wir fangen mal ganz langsam an. Ich bin heute, wie schon gesagt, wurde etwas geschwächt, auch wenn es vielleicht nicht so erscheint. Meine Frau, die ausgebildete Krankenschwester ist, hat mich gerade noch mit den nötigen Medikamenten versorgt, dass es wohl durchgeht. Aber ich mute Ihnen jetzt etwas zu. Normalerweise spreche ich ja lieber frei. Ich mute Ihnen jetzt zu, aufmerksam dem Manuskript zu folgen. Wenn ich sehe, dass die Minen so etwas wegdämmern, dann werde ich mit freien Redepassagen intervenieren, damit Sie wieder ganz wach werden. Aber wir fangen mal langsam an. Der Tod ist ein Komplize des Vergessens. Er droht, die Namen der Verstorbenen dem Gedächtnis der Lebenden zu entreißen. Neben dem privaten Totengedenken gibt es die öffentliche Bestattungskultur, die sich mit Stelen und Monumenten dem Verblassen der Memoria widersetzt. Auch hilft die Schrift, die Vergangenes festhalten und Abwesendes anwesend machen kann. Listen memorieren die Namen der Verstorbenen. Literarische Zeugnisse können etwas vom Leben und Wirken der Toten gegenwärtig halten. Die göttliche Komödie von Dante Alighieri ist nach einem treffenden Wort von Harald Weinrich, dem schon erwähnten Konstanzer Romanisten, eine unvergängliche Kathedrale der Erinnerung, ein Höhepunkt europäischer Gedächtniskultur, ein Werk, in dem griechische Mythen, lateinische Dichtung, christliche Theologie, aber auch die politische Geschichte des Mittelalters, insbesondere der Kampf zwischen Imperium und Sacerdotium, zusammengeführt werden. Menschen aus Geschichte und Gegenwart, aber auch mythische Gestalten, wie etwa Odysseus, finden im Horizont des göttlichen Gedächtnisses einen Erinnerungsort, und zwar entweder im Inferno oder im Purgatorio, das einen Prozess nach oben insinuiert, oder schon ein Erinnerungsort im Paradiso. Der Infamie des Exils, ja, Dante wurde aus seiner Heimatstadt Florenz verbannt, ja in Abwesenheit zum Feuertod verurteilt. Der Infamie des Exils hat der Dichter in einem Akt der dichterischen Selbstbehauptung die Fama seines Werkes entgegengesetzt. Dante hatte ein sehr waches Bewusstsein von der unvergleichlichen Qualität seiner Dichtung schon zu Lebzeiten. Umso schlimmer für die, die es nicht mitbekommen haben. Ja, er wusste, ich gehöre zu den ganz Großen, ja, Homer, Vergil, Dante, ja, das sind die Gestalten, mit denen er sich zusammenbringt. Vor allem aber hat er in der Divina Commedia, muss noch hinzufügen, das Adjektiv Divina, göttlich, hat nicht Dante selbst seinem Werk mitgegeben, sondern Boccaccio. Und seit Boccaccio das davor gesetzt hat, ist es dann in den Ausgaben gewissermaßen kanonisch geworden. Also es war jetzt nicht hier quasi eine Selbstüberpreisung, Selbstglorifizierung, dass er selbst schon von einer göttlichen Komödie gesprochen hat. Das ist quasi das Beiwerk Boccaccios. Also er hat vor allem seiner früh verstorbenen Geliebten Beatrice ein unvergessliches dichterisches Denkmal gestiftet. Auf ihr Geheiß hin riskiert er die kühne Wanderung, ja die glühende Sehnsucht nach Wiederbegegnung mit ihrem lächelnden Gesicht, dem Santo Riso. Ja, das ist ein Motiv, das immer wieder vorkommt. Ja, Beatrice ist die beseligend lächelt und die deshalb die Jenseitsreise mit stimuliert. Das spornt ihn an, die Strapazen der Jenseitswanderung bis zum Ende durchzuhalten. Schauen wir uns kurz an, wie der Einstieg der Commedia gestaltet ist. Dante gerät in der Mitte seiner Jahre in einen dunklen Wald, ja, Selva Oscura. Er will hinauf auf einen lichten Berg, aber der Weg hinauf wird ihm von drei bedrohlichen Bestien, einem Panther, einem Löwen und einer Wölfin, verstellt. Das ist ein Gleichnis. In seiner Weltverlorenheit gelingt es Dante nicht, die ersehnte Sinnerfüllung seines Lebens zu erreichen. Dunkle Mächte, symbolisiert durch die drei Bestien, halten ihn davon ab. Erst die Hinwendung zu einem anderen, dessen Blick er auf sich spürt, bringt Hilfe. Der lebensgefährlichen Situation entrinnt er durch Vergil, den verehrten Verfasser der Aeneis, der ihm einen Ausweg aus der ausweglosen Lage eröffnet und ihn auf seiner visionären Reise durch das Jenseits begleitet. Der Begleiter aus der anderen Welt aber wird Dante auf Geheiß Beatrices gesandt. Auch Beatrice war auf Dantes krisenhafte Lage durch dessen himmlische Schutzpatronin, die heilige Lucia, hingewiesen worden, diese wiederum auf Geheiß Mariens, der Himmelskönigin. Man sieht hier, dass das irdische Leben Dantes nicht isoliert, nicht vergessen, sondern hineinverwoben ist in eine Gemeinschaft von Personen, die an ihn denken und weil sie an ihn denken, auch für ihn sorgen in Situationen der Gefahr. Das Geflecht des Gedenkens und der Anteilnahme reicht bis in die himmlische Welt hinein. Ja? Die heilige Lucia, die Gottesmutter Marie stehen dafür. In sprachlicher Verdichtung und eindrücklichen Erinnerungsbildern hält Dante fest, was er während seines Altro Viaggio, also seines anderen Weges, durch die Geografie des Jenseits erlebt und erfährt. Ja, hier muss man zunächst auch sehen, was das für ein kühnes Unternehmen ist. Ja, wir kennen die Grenze des Todes und kennen auch den Vorbehalt, dass wir das, was jenseits der Schattenlinie des Todes liegt, eigentlich mit dem Mantel des Schweigens verhüllen sollten. Wir wissen nicht, wie es nach dem Tod aussieht. Wir wissen vielleicht aus der Heiligen Schrift, eschatologisch, was uns erwartet, wenn wir ein lasterhaftes Leben führen, was uns erwartet, wenn wir ein tugendhaftes Leben führen. Aber die Landschaften des Jenseits im Sinne einer Topographie auszumalen, auszugestalten, ist ein kühnes Projekt, das Dante hier in Kauf nimmt. Gewiss kann die Commedia an antike Vorbilder anknüpfen. Schon in der Odyssee und in der Aeneis Vergils gibt es Reisen in die Unterwelt. Und auch im Buch Henoch oder der Petrus-Apokalypse werden Entrückungen in den Himmel beschrieben. Aber Dantes Topographie der drei Jenseitsorte hat doch eine ganz eigene, nämlich christliche Prägung. Hier geht es nicht um die Entwirklichung im Schattenreich des Todes, sondern um Vorentwürfe, wenn Sie so wollen, um Skizzen der eschatologischen Auferstehungsleiber, die in den Seelen der Verstorbenen bereits angelegt sind durch die Taten, die sie begangen, durch die Unterlassungen, die sie nicht begangen haben und die sie deshalb zu verantworten haben. Ja, Sie wissen vielleicht, dass bei Thomas von Aquin in der Summa Theologiae der Tod als die Trennung von Leib und Seele definiert wird. Die Anima separata, also die von ihrem Leib getrennte Seele, die ist es, die in das individuelle Gericht kommt. Und Dante, der jetzt sehr detailliert die Strafen im Jenseits, aber auch die Belohnungen im Jenseits beschreibt, kann natürlich mit einer Anima separata nicht arbeiten. Ja, also eine vom Leib getrennte Seele, ja, ist ein fluidales Etwas, das aber sicher nicht körperliche Strafen, sinnliche Strafen erleiden kann. Was macht Dante? Er skizziert quasi Schattenleiber, die diesen Verstorbenen zugesprochen werden, eben quasi Vormatrizen einer verklärten Leiblichkeit, die eben sinnliche Strafen, aber auch sinnliche Belohnungen verspüren können. Sie sehen hier eine zarte Abweichung des Dichters von der strengen Theologie des Thomas von Aquin. Gut, zunächst durchschreitet der Wanderer das breite Höllentor und steigt einen Trichter hinab, der wie ein Amphitheater über nun immer enger werdende Kreise abwärts in den tiefsten Punkt der Erde führt. Dort steckt der gefallene Engel Luzifer im Eismeer fest. Als Antitrinität gestaltet hat Luzifer drei Fratzen, deren Mäuler die Verräter Brutus, Cassius und Judas Iskariot zermalmen. Dante gerät dann durch einen schmalen Höhlengang hinauf auf die südliche Hemisphäre. Dort ragt im Weltmeer ein Berg hinauf, den er mit Hilfe seines Begleiters Vergil Terrasse um Terrasse bis an die Schwelle des irdischen Paradieses besteigt. Schließlich durchquert er durch Anleitung von Beatrice die himmlischen Sphären, bis er in die absolute Transzendenz des Empyreums entrückt wird, wo der heilige Bernhard von Clairvaux, der Lehrer der Contemplatio, an seine Seite tritt. Er darf im Himmel schauen, was noch kein Sterblicher erblickt hat. Aber sein Erinnerungs- und Sprachvermögen kommt hier an Grenzen. Die Fülle an Begegnungen, die Dante auf seiner visionären Jenseitsreise mit mythischen, historischen und literarischen Gestalten hat, werden in der Divina Commedia in, jetzt achten Sie auf die Zahlensymbolik, dreimal 33 Gesängen, denen ein Proömium vorgeschaltet ist, sodass sich insgesamt die Zahl von 100 Gesängen ergibt, memoriert und in 14 233 kunstvoll gestalteten Versen in Terzinenform poetisch verdichtet. Ja, die Terzine ist eine literarische Technik, die Dante eigens kreiert hat, um diese Jenseitsreise durch die drei Orte Inferno, Purgatorio, Paradiso zu durchschreiten. Und überall ist quasi die Drei eine symbolische Zahl, sodass man sagen kann, es ist auch eine subtile Verehrung der heiligen Trinität, die hier in diesem Werk angelegt ist. Der Leser, die Leserin soll den Gang allerdings nicht nur informativ gewissermaßen als unbeteiligter Zuschauer zur Kenntnis nehmen, sondern durch die Lektüre auch performativ verändert werden. Ja, wer sieht im Durchschreiten der eschatologischen Landschaft, was einem lasterhaften Leben blüht, der soll dadurch den Anstoß erhalten, selbst sich um ein tugendhaftes Leben zu bemühen. Es gibt also eine durchaus moralisch-pädagogische Absicht, wenn man so will. Ja? Also nicht nur informativ, sondern performativ soll ein Wandel in der Leserin, in dem Leser erfolgte. Mit den Worten Romano Guardinis und deshalb viel schöner gesagt, ich zitiere ihn, die göttliche Komödie will nicht nur ein objektives Werk sein, das man schaut und würdigt, sondern die Vorzeichnung eines Tuns, das vollbracht werden soll. Sie sehen hier den Imperativ zwischen den Zeilen wittern. Ja? Also nicht nur Narratio, sondern moralische Einladung, das Leben zu bessern. Da ist keine Zeile, die dich nicht sieht. Du sollst dein Leben ändern, könnte man Rilke verändernd sagen. Der Leser, den Dante will, ist nicht der ästhetisch oder historisch Interessierte, sondern jener, der die Forderung vernimmt und dann auch handelt. In der Architektur von Dantes Commedia sind die Übergänge, die Schwellen, bemerkenswert. Das Tor zur Hölle, das in seiner Inschrift Schmerz, ewiges Leid und Hoffnungslosigkeit ankündigt, ist breit. Die Pforte zum Fegfeuer hingegen ist schmal. Ihr ist ein Ort des Wartens vorgelagert, das Vorpurgatorio, ein Gestade, an dem sich die Seelen mit einer gewissen Unruhe aufhalten, bis sie zum Berg der Läuterung zugelassen werden. Das Purgatorio selbst hat einen Türhüter und ist über drei Stufen zu erreichen. Diese Stufen lassen sich allegorisch auf den Prozess des Bußaktes beziehen. Die erste Stufe ist aus weißem Marmor und wirkt wie ein Spiegel, der den Verlust der Unschuld anzeigt und die Zerknirschung der Herzen bewirkt. Ja, Sie wissen, in der scholastischen Bußtheologie ist der erste Schritt die Contritio Cordis. Cor Cordis ist das Herz, Contritio ist die Zerknirschung. Ja, wer den Spiegel sich vorhalten lässt, der wird merken, dass er nicht so ist, wie er sein sollte, dass er auch die Maskeraden vor sich selbst, er sei ein vollkommener Mensch fahren lassen muss. Und das ist immer eine schmerzhafte Angelegenheit der inneren Zerknirschung. Contritio Cordis, erste Stufe. Die zweite Stufe ist aus rissigem, dunkelrotem Stein und könnte die Scham symbolisieren, die mit dem Akt des öffentlichen, des mündlichen Bekennens verbunden ist. Ja, das, was innerlich bereut wird, in der ersten Stufe der Contritio Cordis, das muss jetzt auch nach außen gelangen, in der Confessio Oris, dem Bekenntnis des Mundes. Und dabei kann es nicht bleiben, weil das, was bekannt wird, jetzt auch performativ das Handeln, das Tun erreichen soll. Deswegen die dritte Stufe ist aus Porphyr und flammend hell. Sie versinnbildlicht die Caritas, die es nach praktischer Wiedergutmachung drängt. Dem dritten Schritt Satisfactio Operis. Ja, nach der Lossprechung sagt der Priester einem noch, was man tun kann, um quasi eine gewisse Form der Wiedergutmachung der Satisfactio zu leisten. Ja, ich memoriere also noch einmal die drei Stufen, die mit dem Bußakt zusammenhängen. Erstens die Zerknirschung des Herzens, die einen erreicht, wenn man sich spiegeln lässt, wie man vor Gott dasteht. Das ist die Contritio Cordis. Zweitens der Akt, wo das, was innerlich bereut wird, auch nach außen tritt, dadurch, dass man es mit dem Mund bekennt. Also die Confessio Oris. Und drittens die praktische Form der Wiedergutmachung, die Satisfactio Operis. Nachdem Dante sich dreimal an die Brust geschlagen hat, also sein Mea Culpa gewissermaßen gesprochen hat, schreibt ihm der Engel siebenmal ein P auf die Stirn, ein Zeichen für die sieben Peccata, die sieben Todsünden, die im Prozess der Läuterung dann nach und nach abgewischt werden, nachdem Dante und sein Begleiter durch die Porta Sacrata, also die heilige Pforte, Einlass gefunden und die Bußlandschaften von Hochmut, Neid, Zorn, Trägheit, Geiz, Schlemmerei und Wollust durchschlitten haben. Die Himmelstür wird dann der Heide Vergil nicht mehr passieren können. Dante protestiert zwar, aber er ist ungetauft und als Ungetaufter ist ihm das Paradiso noch versperrt. Nur den Getauften und Heiligen ist der Aufflug in die himmlischen Sphären möglich. An den Schwellen der drei Jenseitsorte müssen nun Flüsse und andere Hindernisse überquert werden. Um das Inferno zu erreichen, muss Dante den Fährmannsdienst Charons in Anspruch nehmen und den Fluss Acheron überqueren. Zu Beginn des Purgatorio wird das Motiv der Passage wieder aufgenommen, aber ins Geistige verwandelt. Zu besserer Fahr lasse ich das Segel schwellen, das meines Geistes Schifflein vorwärts bringt, hinweg von jenes Schreckensmeeres Welle, von zweiten Reiche mein Gesang erklingt, von wo die Seele nach der Läuterung tagen, würdig erfunden sich zum Himmel schwingt. Zur Pforte des Purgatoriums schafft Dante es nicht allein. Erschöpft fällt er nach der Begegnung mit Sordello, Nino Visconti und Corrada Malaspina im Vorpurgatorio in einen tiefen Dämmerschlaf. Während er träumt, von einem Adler davongetragen zu werden, wird er tatsächlich von Lucia zum Läuterungsberg gebracht. Ein Spalt in einer Felswand bildet das Tor. Auch an der Schwelle zwischen Purgatorio und dem irdischen Paradies werden nun zwei Flüsse erwähnt. Der eine ist, wie schon gesagt, Lethe, der Fluss des Vergessens, der die quälende Erinnerung an die Schuld auslöscht, und der andere Oinoe, der das Andenken an die guten Werke aufleuchten lässt. Man muss beide Flüsse passieren, um zum Paradies Zugang zu erlangen. Man könnte jetzt kritisch rückfragen, ob Dante nicht Wesentliches auf seiner Jenseitsreise für immer entfallen ist, nachdem er den Fluss des Vergessens durchquert hat, der das Gedächtnis der Schuld tilgt. Kann er aber den Auftrag der verstorbenen Seelen, bei seiner Rückkehr in die irdische Welt ihre Nachfahren an sie zu erinnern, noch ausführen, wenn er vom Wasser der Lethe getrunken hat? Das reinigende Bad nimmt die Last der eigenen Schuldgeschichte, annulliert aber nicht einfach das Geschehen. Darüber hinaus könnte man fragen, ob nicht der Memoria Dei selbst Entscheidendes entgleitet, wenn sie die Wirklichkeit des Bösen aus dem Radius der göttlichen Erinnerung exkludiert. Aber Dante würde wohl sagen, dass mit der hartnäckigen Abwendung von der Quelle des Lebens im Akt der Sünde die Drift in die Nichtigkeit des Gottesvergessens erfolgt. Schauen wir uns das jetzt etwas näher an. Wir kommen jetzt gewissermaßen zum Zentrum dessen, was heute im Vortrag beleuchtet werden soll. Im Hintergrund der beiden Flüsse an der Schwelle zum Paradiso steht nicht nur die antike Mythologie, sondern auch die mittelalterliche Theologie des Gerichts. Nach dem Tod gelangt die Seele des Verstorbenen vor den Richterstuhl Christi und wird nach ihren Taten und Unterlassungen gerichtet. Wenn die Seele mit schweren moralischen Hypotheken belastet ist, die nicht auf eine definitive Verhärtung im Bösen hinauslaufen, dann muss sie im Purgatorio einen therapeutischen Prozess der Reinigung durchlaufen. Ja, das ist die etwas elegantere Formulierung für das, was man in der Volksfrömmigkeit Fegfeuer nennt. Ja. Also von Fegfeuer ist in der Heiligen Schrift nirgendwo die Rede, aber sehr wohl gibt es Spuren, die darauf hindeuten, dass eine vollkommen vollendungsbedürftige Biografie postmortal noch einen therapeutischen Prozess durchlaufen muss, um eben die Fülle des Lebens in der Vollendung zu erreichen. Und das ist mit dem Motiv des Purgatorio verknüpft. Also dann muss sie im Purgatorio einen therapeutischen Prozess der Reinigung durchlaufen, der durch das fürbittende Gebet der Gläubigen auf Erden unterstützt werden kann. Wiederholt wird Dante von verstorbenen Seelen angesprochen, er möge bei seiner Rückkehr in das irdische Leben Verwandte und Freunde ansprechen und sie um Fürsprache bitten. In dieser die Bruchlinie des Todes übergreifenden Erinnerungsgemeinschaft werden geradezu Interzessionsketten, also Fürbittketten gebildet, wenn Dante die Lebenden an die armen Seelen ihrer verstorbenen Angehörigen erinnern soll, diese dann die Heiligen oder die Gottesmutter Maria anrufen, bei Christus, dem einzigen Herrn und Mittler, anzuklopfen, er möge das Leidensgeschick der im Purgatorium befindlichen Seelen doch bitteschön verkürzen. Ja? Also kein Individualismus, sondern auch im Eschaton wird die Communio Sanctorum hier ernst genommen. Ja, die Kirche ist eine Gemeinschaft, die Lebende und Verstorbene umgreift und es gibt Spielformen des Füreinander-Eintretens. Ja, das ist hier wichtig. Das ist auch in der Theologie des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts oft zu wenig betont worden. Hier war ein problematischer Heilsindividualismus vorherrschend. Ja, nach der Parole, rette deine Seele, ja, jeder tut das, was er kann, um eschatologisch gut dazustehen. Nein, Dante weist darauf hin, es gibt eine Erinnerungsgemeinschaft, die über die Bruchlinie des Todes hinausweist. Es gibt das Motiv des Füreinander-Eintretens im Modus des Gebets, im Modus des Eingedenkens. In jedem Fall ist das Finale des postmortalen Läuterungsprozesses die beseligende Schau, ja, die Visio Beata, Beatrice, Visio Beata im Himmel. Um die Vollendung, die letzthinige, schönheitstrunkene, das letzthinige, schönheitstrunkene Glück der vollkommenen Freiheit in der glanzvollen Hut Gottes zu erreichen, müssen die belastenden Verfehlungen vergessen und die guten, und heiligen Taten in der Erinnerung bleibend aufgehoben werden. Denn in der Zeit reift, was in die Erde, was in die Ernte der Ewigkeit eingefahren wird. Im Empyreum, bei der flüchtigen Schau der göttlichen Dreifaltigkeit, kommen dann aber Sprache und Gedächtnis Dante an ihre Grenzen. Ja. Che della memoria a tanto oltraggio. Hier achtet er dann doch den eschatologischen Vorbehalt, dass wir, die wir unter Zeit und Geschichte stehen und uns einer endlichen, kontextuell verankerten Sprache bedienen müssen, nicht angemessen über die Wirklichkeit der Vollendung, die Zeit und Raum überragt, sprechen können. Wir können das allenfalls im Modus der Andeutung und indem Dante dann sprachgewandt die Grenzen der Sprache beschreibt, macht er deutlich, dass die Vollendung eine Wirklichkeit ist, die wir zwar in Hoffnung anzielen können, über die wir begrifflich aber nicht verfügen können, weil sie unser Begreifen übersteigt. Vollendung hat mit unbegreiflicher Seligkeit zu tun, die sich unserem begrifflichen Zugriff entzieht. Bevor wir nun die Passage mit den beiden Flüssen näher in den Blick nehmen, Sie sehen, es bleibt spannend, sei die unterschiedliche Form des Gedenkens noch in Erinnerung gerufen, welche die drei Jenseitsorte bestimmt. Schon beim Eintritt in die Hölle ruft Dante die Muse der Erinnerung an. Ich zitiere Dante. O Musen, hohe Kunst, nun wollt mir helfen. Gedächtnis, das geschrieben, was ich schaute. Hier soll sich deine Vornehmheit erweisen. Zitat Ende. Alles soll mit dem Alto Ingenio genau wiedergegeben werden, was der Wanderer auf seinem Altro Viaggio erblickt hat. Am tiefsten Punkt des Höllentrichters erfolgt ein zweiter Anruf. Wieder Dante Zitat. Seien die Musen meinem Liede günstig, die für Amphion Thebens Mauern fügten, damit sich Tatsache und Wort entsprechen. Zitat Ende. Sie sehen, die Musen sollen Dante mit ihrer Gedächtniskunst zu Hilfe eilen, damit seine Darstellung der Qualen der Wirklichkeit der Hölle entspricht. Die gedächtnistheologische Pointe der Hölle besteht darin, dass die Taten der Verdammten auf sie selbst feilgenau zurückfallen und so für sie selbst geradezu unvergessen bleiben. Es herrscht das Prinzip der Vergeltung, das Dante contra passo genannt hat. Also wer im Leben Gott vergessen oder gar verleugnet hat, der wird im Tod von Gott vergessen. Darin besteht die ewige Strafe im Inferno. Den Todsündern und Lastern aber korrespondiert ein ausgeklügeltes System von Strafen, welche die Erinnerung an die fatale Abweichung vom göttlichen Gebot nie zur Ruhe kommen lassen. Gerade darin besteht die Qual der Verdammten, dass ihnen das Verdrängen oder Vergessen ihrer Verfehlungen verwehrt wird. Dante findet eindrückliche Bilder, um die abstrakten Strafen plastisch genau werden zu lassen. Dieses Grausamkeitstheater hat ihm bei Goethe und Voltaire und anderen den Vorwurf des Sadismus eingetragen. Auch ist die grausame Kunst der göttlichen Gerechtigkeit mit Blick auf den Selbsteinsatz Jesu Christi am Kreuz theologisch angefragt worden. Bemerkenswert ist allerdings, dass selbst die Seelen der Verdammten den Jenseitswanderer auffordern, der Nachwelt doch bitteschön von ihnen zu erzählen, damit sie dem Gedächtnis der Lebenden nicht entgleiten. Sie spekulieren also auf eine Art Nachruhm auf Erden. Und es sieht beinahe so aus, dass dadurch ihre postmortalen Qualen ein ganz klein bisschen gelindert werden können. Wahrhaft schlimm wäre, wenn sie zur ewigen Verdammnis auch noch die Damnatio Memoriae, also das ewige Vergessen auf Erden, erleiden müssen. Das gilt für Figuren wie Chaco Fiorentino, Piero della Vigna oder Brunetto Latini, den Lehrer Dantes, die den Wanderer bitten, bei seiner Rückkehr in den Dolce Mondo, also die süße Welt, das Gedächtnis an sie zu erneuern. Das Purgatorio unterscheidet sich jetzt von der Statik und Unveränderlichkeit der Hölle. Hier kommt eine gewisse Dynamik, eine Bewegung ins Spiel, die einen Fluchtpunkt oben hat. Ja, es geht langsam, aber sicher nach oben. Ja, in der Hölle war Gewicht, Statik, Unveränderlichkeit. Die kommunikationslose Vereinzelung im Inferno weicht einem fürsorglichen Füreinander-Eintreten. Statt Geschrei und Gezeter spielen plötzlich Chöre und Gesänge eine Rolle. Und je höher eine Seele kommt, umso lichter und leichter wird es. Die Seelen büßen mit dem Ziel, das Paradiso zu erlangen. Sie steigen Terrasse um Terrasse den Läuterungsberg hinauf. Und auch hier werden zu Beginn die Musen angerufen. Ich zitiere: Mein düsterer Sang muss enden jetzt zu klagen, o heilige Musen, der ich euer bin. Jacques Le Goff hat im Blick auf das Purgatorio von einer Hölle auf Zeit, von einem intermediären Jenseits gesprochen. Ja, die Strafen sind zeitlich begrenzt und haben heilspädagogische Absicht. Aber auch sie entsprechen dem Prinzip des Contrapasso, das wir schon kennen. Ja, den Lastern werden entsprechende Strafen zugeordnet und hier zeigt sich die ganze Imaginationskunst Dantes, der hier jeweils für ausgeklügelte, raffinierte Strafen sorgt. Auch der Reueschmerz und die reinigende Buße soll wahrheitsgetreu notiert werden. Beatrice sagt: Schreib auf dies Wort, so wie ich dir es bot, und kümmt es allen, die im Leben stehen, im Leben, das ein Eilen ist zum Tod. Sie sehen hier, dass selbst in der Divina Commedia diese Textsignale enthalten sind, dass nicht quasi als apathischer Zuschauer informativ zur Kenntnis zu nehmen oder historisch interessiert zu gucken, ah, da ist wieder ein Florentiner, der in der Hölle landet, ah, da ist ein Papst, der muss ganz ordentliche Qualen erleiden, sondern wahrzunehmen, dass diese Ars Memoria den Effekt haben soll, ihr Leben, mein Leben zu ändern. Ja, die performative Dimension. Ja, und sich klarzumachen, unser Leben dauert nicht ewig, es ist befristet und in dieser zeitlichen Befristung haben wir die einmalige, unwiderrufliche Chance, unsere Talente zu entfalten oder sie aber nicht zu entfalten und anderes zu machen. Die Seligkeit im Paradiso Celeste schließlich transzendiert die menschliche Gedächtniskunst. Das göttliche Licht im Imperium überblendet die Erinnerungsbilder Dantes. Sie übersteigt auch die sprachlichen Möglichkeiten. Zitat: Von hier ab übersteigt des Wortes Schranken mein Schauen. Es wird vor ihm zunichte und solches Übermaß fliehen die Gedanken. Dennoch gelingt es Dante, das lichtdurchflutete Glück der Seligen im Imperium durch seine Terzinenkunst doch immerhin andeutungsweise zum Ausdruck zu bringen. Ja, man kann auch über die Grenzen des Sprechenkönnens sehr sprachgewaltig sprechen, sodass im Verstummen gewissermaßen als andere Seite die Seligkeit der Seligen, die jede Sprachkunst übersteigt, gewissermaßen ahnbar wird. Nun, in welchem Zusammenhang sind nun die beiden Flüsse des Vergessens und des Erinnerns eingebettet? Auf dem Gipfel des Läuterungsberges angelangt, findet Dante in einer grünen Landschaft Wasser und Bäume vor. Es handelt sich um den Garten Eden. Dort trifft er auf ein Rinnsal, das klares Wasser mit sich führt und nach zu einem Fluss anschwillt. Er wandert am Ufer entlang und begegnet nun einer singenden Frau, die Blumen pflückt. Es entspinnt sich ein Zwiegespräch. Die wohlgestaltete Frau erläutert dem Jenseitswanderer die Beschaffenheit der Campagna Santa, also der heiligen Landschaft, und gibt ihm Aufschluss, was es mit den beiden Flüssen auf sich hat. Zitat: Das Wasser, das du siehst, stammt nicht aus Quellen, die Dunst erzeugt und die der Frost verschließt. Den Flüssen gleich, die sinken oder schwellen. Nein, Unversiegbar bleibt sein Born und fließt, wie ihn der Wille Gottes wollte lenken, so dass er nach zwei Seiten sich ergießt. Des einen Wasser tilgt aus unserem Denken von jeder Sünde die Erinnerung Sünden fort. Des anderen weckt der guten Tat Gedenken. Hier heißt er Lethe und Oinoe dort. Das ist die entscheidende Passage, über die wir jetzt noch etwas näher nachdenken wollen. Ja, die beiden Flüsse Lethe, der das selige Vergessen von den belasteten Hypotheken schenkt, und der Fluss Oinoe, der das Gute, Heilige und Wahre, das sich in unseren Biografien spurenhaft findet, zum Leuchten bringt, indem er es würdigt. Schon im Buch Genesis ist davon die Rede, dass im Paradiesgarten vier Flüsse entspringen. Dante nimmt das biblische Motiv auf, beschränkt ihre Zahl aber auf zwei. Lethe, der Fluss des Vergessens, begegnet bereits in der antiken Mythologie. Bei Vergil, dem Verfasser der Aeneis, der von Dante als Kompagnon gewählt wird, heißt es, ich zitiere, den Seelen, denen vom Fatum ein zweites Leben bestimmt ist, trinken am Ufer des Lethe-Stroms Wasser, die den Kummer stillen und langes Vergessen schenken. Zitat Ende. Oinoe aber ist der Fluss, der das Gedenken an das Gute stärkt. Das klare Wasser der beiden Flüsse wird mit dem Nektar und dem ewigen Frühling auf dem Parnass in Verbindung gebracht. Noch aber kann Dante den Fluss nicht überschreiten. Er hört Matilda, so der Name der ansehnlichen Frau am anderen Ufer, er hört Matilda aus dem Bußpsalm 32 singen, Beati quorum tecta sunt peccata, ja, wohl denen, deren Sünden bedeckt sind. Dann begegnet den beiden ein festlicher Zug, Symbol der Ecclesia Triumphans, eine Menge in weißen Gewändern, dazu die 24 Ältesten, von denen in der Offenbarung des Johannes die Rede ist, die vier Tiere der Apokalypse in einem Glanz, der nicht mehr näher beschrieben wird. Ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt ein Greif mit Adlerkopf und Löwenkörper, der Christus in seinen beiden Namen Naturen symbolisiert und einen zweirädrigen Triumphwagen zieht. Auffällig ist, dass Christus nicht selbst im Triumphwagen sitzt, der Sitz ist leer. Der Greif zieht den Triumphwagen am Hals. Der Wagen aber wird zur Rechten von drei Frauen umtanzt, die drei göttlichen Tugenden, also Liebe, Glaube, Hoffnung, darstellen, wie die Farbensymbolik auch anzeigt. Ja, die Liebe, die Caritas, ist rot, der Glaube, die Fides, ist weiß und die Hoffnungspes ist grün. Zur Linken begleitet ein Quartett von purpurfarben gekleideten Frauen den Wagen. Sie repräsentieren die vier Kardinaltugenden, Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung. Der Zug gerät zum Stillstand, und der leere Platz auf dem Triumphwagen wird von einer lichten Frauengestalt eingenommen. Es ist Beatrice, deren bleibende und blendende Schönheit durch Alteritätsmarkierungen unterstrichen wird. Ein Blumenreigen geht über sie nieder. Sie richtet sich auf und ruft Dante beim Namen. Das ist jetzt wieder ganz grandios. Das ist die einzige Stelle in diesem Riesenwerk, wo Dante mit Namen gerufen wird. Statt erfreut über die Wiederbegegnung, endlich sehe ich sie mit dem Geliebten zu sein, hält sie ihm eine strenge Bußpredigt. Er soll Reue zeigen und seine Untreue bekennen. Zitat, sprach sie nach kurzem Zögern, gib mir's kund, noch tilgen diese Wasser nicht die Wunde, die schmerzhaft blieb in der Erinnerung Grund. Dante ist zutiefst betroffen und will am liebsten vor lauter Scham im Boden versinken. Unter Tränen und Seufzern, ja, Contritio Cordis, das war die erste Stufe, unter Tränen und Seufzern gesteht Dante, er sei den gleißnerischen Verlockungen des Diesseits erlegen, nachdem Beatrice ihm ihr Antlitz verborgen hat. Die Geliebte aber wirft ihm genau dieses Vergessen vor. Zitat, du hättest dich vielmehr beim ersten Pfeilschuss des Trügerischen, der dich traf, hinter mir, die ich nicht mehr trügerisch war, erheben müssen. Mit dem Vorwurf der Untreue konfrontiert, fällt Dante von Reue erfüllt in Ohnmacht. Und wieder ist es eine Botin, die ihm aus der prekären Lage heraushilft. Als er wieder zu Bewusstsein kommt, hat ihn Matilda bereits in den Lethefluss getaucht. Ja, er hat die Contritio erfahren, er hat die Confessio Oris, das war die zweite Stufe, erfüllt. Eine Satisfactio ist jetzt nur schwer möglich, wir sind im postmortalen Bereich unterwegs, aber er darf jetzt in den Lethefluss und das geschieht auch. Danach begegnet Dante den Augen Beatrices, die seinen Blick allerdings nicht erwidert, sondern den Greifen, das Christussymbol, anschaut. In ihren Augen spiegelt sich Christus, der Greif, von dem einmal die menschliche, einmal die göttliche Natur aufscheint. Zitat: Denkt ihr, Leser, wie ich verzaubert war, als ich ein und dasselbe ruhig in sich stehen und zugleich sich in sein Spiegelbild verwandelt sah. Zitat Ende. Doch dann muss Dante mit ansehen, wie sich beim Baum des Gartens Eden, von dessen verbotener Frucht Adam und Eva gekostet haben, der festliche Triumphzug auflöst und sich in eine Gegenprozession des Antichristen verkehrt. Aus der Kirche der Heiligen wird die Hure Babylon, die mit den Reichen dieser Erde Unzucht treibt. Dante ist über die ruchlose Bosheit entsetzt und eilt schnell weiter. Als Geläuterter, der den Lethefluss durchschritten hat, wird er nun von Beatrice sanft als Fratello, also als Bruder, angeredet und zum zweiten Fluss des irdischen Paradieses zugelassen, der die Erinnerung an die guten Taten weckt und aufleuchten lässt. Der Jenseitswanderer ist darüber so überglücklich, dass er am Ende des Purgatorio äußert, ich zitiere: Ich kehrte nun zurück vom heiligen Fluss, gleich Pflanzen, die entkeimt, den Samenkernen, zu frischem Grün erweckt des Lenzens Kuss, rein und bereit zum Aufstieg nach den Sternen. Zitat Ende. Der Durchgang durch Lethe und Oinoe hat ihn also jetzt befähigt, das Paradiso zu erlangen. Danach wird dann die Vergöttlichung des Menschen und der Eingang in das Paradiso Celeste folgen. Das Trasumana, Sie hören darin das Wort Transhumanismus, ja, Trasumana, das den Menschen übersteigende, die Überschreitung des Menschlichen in die Sphäre des Himmels, die nicht durch den Menschen selbst, sondern allein durch Gottes Gnade ins Werk gesetzt werden kann. Wir könnten jetzt noch darüber nachdenken, was im Paradiso alles geschieht. Sibylle Devitscharow hat bei ihrer Wiener Poetikvorlesung gesagt, dass es für einen Dichter, eine Dichterin das Schwerste sei, die Überflutung durch Glück sprachlich wiederzugeben, ohne dass es langweilig wird. Ja? Und immerhin, wir haben es gehört, hat Dante 33 Gesänge über die Seligkeit der Seligen im Paradiso poetisch zustande gebracht, ohne dass es beim Lesen langweilig wird. Zumindest dann, wenn man das Original beherrscht. Man muss schon ehrlich sagen, im Deutschen ist es mitunter auch etwas mühsam. Aber es ist allerhöchste Sprachkunst, die mit Assonanzen arbeitet, also auch mit Lichtmetaphorik arbeitet, um die Grenzen der Sprache überschreitende Realität der Seligkeit anzudeuten. Wir werfen jetzt noch abschließend einen Blick darauf, was uns die beiden Flüsse des Vergessens und der Erinnerung des Guten für eine Theologie des Gerichts sagen können. Wir hatten gehört, dass Karl-Heinz Stierle Dantes Divina Commedia als unvergängliche Kathedrale der Erinnerung bezeichnet hat. Eine Erinnerung, die in den drei großen Erinnerungsorten unterschiedliche Erinnerungstechniken umschließt. Diese Erinnerungskathedrale enthält Anstöße für das Nachdenken über die letzten Dinge, die Eschata, von denen ich 5 nennen möchte. Erstens, zum einen will Dantes Werk vom Leser, der Leserin nicht nur im Sinne einer Information zur Kenntnis genommen oder ästhetisch gutiert werden. Das Werk zielt darauf ab, eine praktisch performative Wende im Lebensstil zu erreichen und eine Änderung im Handeln, im Lichte Gottes des gerechten Richters hervorzurufen. Respice fine, ja, halte das Ende, das kommen wird, im Blick. Das Leben hat eine Frist, es hat eine Einmaligkeit. In der Zeit des Lebens reift, was Ernte der Ewigkeit sein wird. Keine Reinkarnation, keine Aussicht auf eine zyklische Wiederkehr. Ja, das ist ja eine erstaunliche von Religionssoziologen uns gespiegelte Tatsache, dass auch innerhalb der katholischen Kirche die Zahl der Leute zunimmt, die an Reinkarnation glauben. Die Auffassung der Reinkarnation ist mit der Theologie der Auferstehung unvereinbar. Erstens zerreißt sie die Person. Ja? Thomas von Aquin hebt darauf ab, dass die Seele die Form des Körpers ist. Der Leib ist unser einmaliges Ausdrucksmedium. Die Einmaligkeit unserer Person ist an unser Gesicht, an unsere körperliche Dimension gebunden. Das auseinanderzureißen und von einer unvergänglichen Seele, die in unterschiedlichen Körpern reinkarniert wird, zu sprechen, heißt erstens, das Gesicht, die Körperlichkeit auf eine austauschbare Hülle herabzuwürdigen, heißt zweitens, die Person zu zerreißen. Man könnte jetzt noch mehr sagen, ich muss mich eingrenzen, wir müssen bei Dante bleiben. Also Sie sehen, bei ihm ist klar, es gibt eine einmalige Frist und das ist auch ein Anstoß, diese Frist ernst zu nehmen mit Blick auf das kommende Ende und die Chancen zu nutzen und sich um einen Lebensstil zu bemühen, der dem gerechten und barmherzigen Richter entspricht. Bemerkenswert ist daher, dass Dante immer wieder auch liturgische Gebete und Gesänge einflechtet. Die Wiener Komödie als ein klassisches Zeugnis der Eschatoästhetik gibt so einen Impuls der Eschatopraxie, der auch von der Eschatologik aufzunehmen ist. Ja, das sind jetzt 3 Fremdwörter vielleicht. Also kurz, die Hoffnung auf das, was kommt, wird nicht nur in dogmatischen Handbüchern traktiert, sondern sie findet auch Ausdruck in Zeugnissen der Kunst und Literatur. Ja, die Wiener Komödie ist Zeugnis einer Eschatoästhetik, die aber zugleich zu einem entsprechenden Handlungsstil anleitet und deshalb ist sie auch Eschatopraxie, was wiederum die Eschatologik anstößt, darüber nachzudenken. Zweitens spannt Dante ein Geflecht des Gedenkens und Füreinander-Eintretens, dass die Grenze zwischen Lebenden und Verstorbenen osmotisch durchlässig werden lässt. Die himmlische Kirche denkt an die irdische, umgekehrt rufen die Lebenden die Heiligen Maria und Christus an, um das Geschick ihrer im Purgatorium befindlichen Freunde und Angehörigen zu lindern. Kirche wird hier als Gemeinschaft wechselseitigen Eingedenkens, also als Communio Memoriae gezeichnet, die Leben und Verstorbene gleichermaßen umfasst. Das Leben ist eine Gemeinschaft zwischen denen, die leben, und denen, die einst lebten, hat Botho Strauß einmal notiert. Dieser Gedanke kommt hier zum Ausdruck. Drittens, weiter zeigen Dantes Kulturen der Erinnerung in der Hölle, dass die Laster und Untaten in Welt und Geschichte nicht vergessen sind. Es herrscht das Prinzip des Contrapasso, also der passgenauen Vergeltung durch Gottes Gerechtigkeit. Zwar gibt es Szenen, in denen Dante Mitleid mit den Verdammten empfindet und leise Zweifel am eschatologischen Urteil Gottes aufblitzen, spannende Passagen, aber insgesamt stellt er die Ordnung der göttlichen Gerechtigkeit nicht in Frage. Auch im Purgatorio besteht die Reinigung darin, dass der Stachel der Erinnerung, die Puntura della Rimembranza, das Gewissen zunächst quält und die moralischen Hypotheken der Vergangenheit noch einmal aufruft. Die Aufrichtung der Gerechtigkeit, welche die Täter bestraft und die Opfer würdigt und rehabilitiert, ist Dante wichtig, der ja selbst die Schmach des Exils, des ungerechten Exils erlitten hat. Dieser Anstoß, die Gerechtigkeit Gottes im Gericht nicht zu gering zu veranschlagen, mag den Aspekt der Barmherzigkeit nicht stark genug gewichten. Er bietet gleichwohl ein Korrektiv gegen Spielarten einer allzu billigen Theologie der Gnade, die man mitunter auf Kanzeln und Kathedern heutzutage hört. Ja. Eine Akzentuierung der Barmherzigkeit Gottes, die nicht die dramatischen Exzesse des Unrechts in Welt und Geschichte in den Blick nimmt, ist billig. Und sie halbiert auch den biblischen Befund, der davon spricht, dass Gott Richter ist. Ein Richter, der die Attribute der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit gleichermaßen zu verbinden weiß. Die Barmherzigkeit ist eine, die einem jeden gerecht werden wird, die einem Täter verunmöglicht, sich in eine Verantwortungsflucht davonzustehlen, die ihn schon mit dem Gewicht der Untaten konfrontiert, aber nicht um ihn zugrunde zu richten, sondern ihn durch einen Prozess des schmerzhaften Durchlaufens vielleicht doch noch zum Heil hindurchzuführen. Und die Opfer werden nicht nur auf eine Restitution der Gerechtigkeit hoffen dürfen, sondern sie werden auch darauf hoffen dürfen, dass sie aus ihrer Entwürdigung herausgenommen werden durch eine eschatologische Würdigung, die ihnen die göttliche Misericordia zukommen lässt. Das ist ein Impuls, den Dante gibt, die Gerechtigkeit Gottes nicht zu schnell wegstreichen. Viertens gehen die beiden Flüsse des Vergessens und des Erinnerns Anstöße für die Theologie des Gerichts. Wenn das Gericht Jesu Christi, des Richters und Retters, als ein Prozess des in die Wahrheit Kommens gedeutet werden kann, dann geht es nicht nur darum, das Vergessene und Verdrängte offen zu legen und ins Licht zu heben. Neben der Konfrontation mit den moralischen Hypotheken, die einen schmerzlichen Prozess der Reue und Reinigung hervorruft, geht es im Anschluss daran auch um Heilwerdung und Befreiung. Sollte dann aber auf den Prozess der kritischen Aufarbeitung des Versagens nicht das heilsame Vergessen folgen? Wäre ein solches Vergessen nicht die Voraussetzung für das Leben in der vollkommenen Gottesgemeinschaft? Das Gericht als eschatologisches Wahrheitsgeschehen, in dem das Verborgene aufgedeckt und das Vergessene erinnert wird, beides wird ja angezeigt durch das Alpha privativum im griechischen Wort a läteia. Da steckt die Negation des Vergessens, a läteia, lete. Also Gericht heißt aus dem Vergessen in die Erinnerung rufen. Da steckt aber auch drin, für die Griechinnen und Griechen unter ihnen hörbar, lantano heißt verborgen sein. Das Verborgene wird ins Licht gehoben. Ja, mit diesen beiden Prozessen ist das Gericht als Wahrheitsgeschehen verbunden. Deswegen wäre der Prozess der Reue und Reinigung abzuschließen mit einem heilsamen Vergessen, welche von der quälenden Erinnerung an die begangenen Verfehlungen befreit. Und neben dem Fluss des Vergessens hat dann der Verfluss der Erinnerung, der Eunoe, eschatologische Bedeutung. Komplementär zum heilsamen Vergessen der Verfehlungen ist zu würdigen, was im Leben an Gutem, Schönen und Wahren gelungen ist und zum Leuchten gebracht werden kann. Schließlich, und damit komme ich nun endlich zum Ende, geht in der seligen Schau das Gesicht der Geliebten nicht unter bei Dante. Ja, seine Sehnsucht, das Lächeln der früh verstorbenen Beatrice, ich hatte schon darauf hingewiesen, dass Visio Beata und Beatrice von den Assonanzen eine gewisse Ähnlichkeit haben, Also dass die Sehnsucht, sie wiederzusehen, der Motor ist für diese kühne Jenseitsexposition. Der Schweizer Theologe Hans-Urs von Balthasar hat darauf hingewiesen, dass die eigene persönliche Liebe Dantes in der Commedia durchgetragen wird bis in die höchsten Höhen des Himmels. Verklärung heißt demnach nicht, das Geschichtliche abzustreifen, sondern es verwandelt hinüberzutragen in die Vollendung hinein. Beatrice wird, so Balthasar, zum bewegenden Grund der ganzen Jenseitsreise. Eine Liebe, die auf Erden zwischen zwei Menschen begonnen hat, wird im Itinerarium zu Gott nicht verleugnet, nicht überschritten. Sie fällt der klassischen Via Negativa nicht wie bisher immer und selbstverständlich zum Opfer, sondern wird in welcher Verwandlung und Läuterung auch immer hindurchgetragen bis zum Thron Gottes. Dante, so Balthasar, stelle heraus, dass der Christ um der unendlichen Liebe willen eine endliche nicht aufzugeben braucht, die endliche vielmehr positiv in die unendliche hineintragen kann. Das heißt, die Beziehungen, die hier und heute von uns geschlossen werden, das unbedingte Ja, das wir zu echten Freunden sagen, ja, dass wir in der Ehe sakramental, ja, unserem Partner, unserer Partnerin zusprechen, hat ewige Bedeutung. Es wird nicht als interimistisch, als Provisorium abgewertet, sondern es wird bis in die höchste Seligkeit hindurchgetragen. Das ist der Gedanke, den Balthasar deutlich macht. Ein letzter Satz. Die Beziehungen, die zwischen Menschen in der Geschichte unbedingt geschlossen werden, mögen sie auch noch so fragmentarisch sein, weil der Tod dazwischen kommt, werden im Reich der Vollendung nicht einfach annulliert oder vergessen, sondern rettend eingeborgen sein in die Memoria Dei, in das Gottesgedächtnis. Was für eine Verheißung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. So, letzte Woche war so ein Satz eben, wenn ich für etwas brenne, kann ich Begeisterung und Freude im anderen oder Feuer entzünden. Also ich glaube, in vielen von uns hat sich das Feuer entzündet, sich wieder mit Dante auseinanderzusetzen, die man vielleicht in Büchern egal stehen hat und schon lange nicht zur Hand genommen hat. Also mir wird es wieder so gehen. Ich danke Ihnen auch für diese Gegenüberstellung, eben dieser schmerzliche Prozess der Reue und der Reinigung eben auch Heilung und Befreiung bewirkt. Und ich denke, wir würden uns als Christen vielleicht auch immer wieder leicht tun, wenn wir beichten gehen und nicht nur unsere Sündenlast abgeben, sondern wenn wir dort auch erfahren würden, dass wir viel Gutes tun. Und ich denke, dieses Bewusstwerden haben Sie wieder ganz hervorgerufen und dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Danke.
Danke.
Komm mit dem Mikro.
Ist es nicht so, dass das Gedankenkonstrukt aus Himmel, Hölle und Fegfeuer aus einer Ursehnsucht des Menschen nach Gerechtigkeit entsteht? Eine Gerechtigkeit, die wir hier nicht sehen, in dem Fall gewinnt oft der größte Schuld. Und dieses Gedankenkonstrukt befriedigt zugleich die Sehnsucht, den Wunsch nach Rache oder nach Strafe. Und es ist nicht überprüfbar. Das heißt, wir können dieses Konstrukt lassen. Es ist doch nie einer zurückgekommen, der es bestätigt oder widerlegt. Wir können also diese Illusion, dass es eine Gerechtigkeit gibt und das Gute auch bewertet wird, lassen. Ist das nicht so?
Ja, Sie stellen da eine wichtige Frage. Ich würde Ihnen erstens zustimmen, dass es eine in die Grammatik des Menschen eingeschriebene Sehnsucht nach Gerechtigkeit gibt und dass die Erfahrung dass die Welt, in der wir leben, zutiefst ungerecht ist, die Hoffnung freisetzt, dass es postmortal eine Instanz gibt, die die verletzte Gerechtigkeit wiederherstellen möge. Zweitens, Ihre Rede vom Gedankenkonstrukt würde ich als Theologe nicht ganz zustimmen, weil wir biblische Zeugnisse haben, die ich natürlich ernst nehme, die uns deutlich machen, dass es nicht egal ist, wie wir leben, sondern dass wir erwartet werden und befragt werden. Und dass das Gericht der Ort ist, wo wir erwartet werden und befragt werden. Und jetzt kommt drittens etwas hinzu, wo die menschlich, allzu menschlichen Rachegelüste auch korrigiert werden. Die richtende Instanz ist nicht anonym. Sie hat einen Namen und ein Gesicht. Es ist der auferweckte, gekreuzigte Jesus Christus, der kommen wird zu richten und die Leben. Und wir wissen, dass dieser Richter nichts unversucht gelassen hat, den Verlorenen nachzugehen, um sie zu retten. Das heißt, der Richter, der uns erwartet und befragt, ist zugleich einer, der uns retten will. Und deswegen ist das Gericht kein Ort der Düsternis oder der Angstschürerei, sondern das Gericht ist ein Ort der Hoffnung, dass wir nämlich in, durch und mit Christus befähigt werden, in die Wahrheit zu kommen. Und in die Wahrheit kommen heißt, loszukommen von den belastenden Hypotheken dessen, was wir falsch gemacht haben, Lethe, und gleich beglückt feststellen zu dürfen, im Lichte des Angesichts Jesu Christi, unseres Richters, der uns retten will, dass wir nicht alles falsch gemacht haben, sondern es doch auch eine ganze Menge von Sachen gab, die gut wahr und heilig waren, die quasi der Communio genützt haben. Ja? Soweit mal.
Ja, deswegen würde ich gerne abschließen an das und zur anderen Seite kommen. Würde Ihr Briefpartner, falls Sie noch lebte, heute Ihren Vortrag gehört haben, würde ich eventuell sagen, aufpassen vor Relativismus. Die systemische Überhöhung, die ökologische Überhöhung, die Sie selber angesprochen haben, droht vielleicht auch ein bisschen relativistisch zu wirken. Weil es eben was anderes zeigt, als was wir wirklich nicht wissen, was gemacht ist. Und sonst wird es auch sehr von den Dichtern benutzt.
Nun, ich hatte ja mit Ratzinger selber eine Korrespondenz über diese Fragen, insofern kann ich tatsächlich auch was sagen. Also der junge Josef Ratzinger war noch sehr heilsuniversalistisch unterwegs. Also obwohl es diese schweren Phänomene des Unrechts in Welt und Geschichte gibt, dürfen wir darauf bauen, dass Gott ein Gott ist, der will, dass alle das Heil finden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Kein billiger Heilsuniversalismus, sondern einer, der durch das Gericht und die Aufdeckung der Wahrheit hindurchgeht. Der späte Papa Emeritus hat gesagt, ja, also wir dürfen für alle hoffen, aber wenn ich ehrlich bin, kann ich mir nicht vorstellen, dass wirklich alle ankommen. Warum? Weil es eben Täterprofile in der Geschichte gibt, die so im Bösen verhärtet sind, deren Gewissen so dermaßen ideologisch korrumpiert ist, dass es eigentlich keinen Anknüpfungspunkt mehr im Sinne der Eunoe gibt. Ja? Und die fallen dann ins ewige Gottesvergessen. Ich würde jetzt sagen, im Blick auf Dante war ein klarer Verfechter des dualen Gerichtsausgangs. Viele werden definitiv verloren gehen. Nur einige werden gerettet werden. Das ist mehr oder weniger bei aller ästhetischen Ausmalung doch in Korrespondenz mit den vielen neutestamentlichen Stellen, wo vom doppelten Ausgang des Gerichts die Rede ist. Denken Sie an Matthäus 25, ja, wo zwischen Schafen und Böcken geschieden wird. Ich selbst würde sagen, keine Relativierung, sondern eine Gerichtstheologie unter dem Vorzeichen der Hoffnung, dass der Richter einer ist, der zutiefst auch retten will. Aber als Theologe würde ich den Ausgang des Gerichts nicht vorwegnehmen. Das wäre tatsächlich ein auch theologisch unlauteres, illegitimes Vorgehen, sondern durchaus mit dieser heilsuniversalistischen Note. Es gibt ja im Neuen Testament auch mehrere Passagen, wo davon die Rede ist. 1 Timotheus 2,4 zitiere ich: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Dass trotz der barbarischen Exzesse, die es in der Geschichte gibt, Gott für uns vielleicht unvorstellbar, aber doch Mittel und Wege findet, auch die Schurken der Geschichte am Ende durch einen langen und schweren Prozess der Erläuterung hindurch zur Vollendung zu führen. Aber vielleicht ist es auch schon zu kühn. Also der späte Ratzinger, insofern haben Sie recht, das in Erinnerung zu rufen, wäre etwas skeptisch mit Verweis auf die verkorksten Täterprofile, das war sein Wort. Ja. Stalin und Hitler, die sind im Bösen so. Ja. Lassen wir die Frage offen.
Ich habe das Gefühl, dass der duale Ausgang sehr befriedigend ist für diejenigen, die sich in der innersten doch auf der geretteten Seite sehen. Für die anderen wäre es nicht so gut.
Ja, das ist ja das Interessante, dass, also das ist ein wichtiger Punkt, wir neigen dazu, uns in unserer wohltemperierten Existenz eigentlich schon auf die Seite der Geretteten zu schlagen, aber Holzauge, sei wachsam, sicher können wir uns nicht sein. Und das Interessante ist ja, dass der Dante durch diese Konzeption der beiden Flüsse darauf hinweist, dass es in jeder Biografie lichte und dunkle Seiten gibt. Wenn Sie so wollen, im Blick auf das duale Gerichtsmotiv, dass es in jeder Biografie verdammenswerte Momente gibt und auch eschatologisch zu würdigende Momente, sodass der Gerichtsprozess hier etwas komplexer gedacht wird als, ja, da sind die bösen Täter, hier sind die guten Opfer. Ja? Und das gehört zu einer guten Gerichtstheologie auch dazu. Und das, worauf Sie hingewiesen haben, also dieser psychologisch verständliche Mechanismus, sich nur allzu leicht selber auf die Seite der Guten zu rücken, der unterschlägt vielleicht doch, dass es, also den Spiegel, den es immer ernst zu nehmen gilt, dass wir vor dem echten Wahrheitsspiegel eben auch eine ganze Menge wahrscheinlich, oft auch Dinge, die uns gar nicht bewusst sind, zu bereuen und zu aufzuarbeiten haben. Ja.
Die Symbolik der Tiere, erstens waren sie weiblich, Löwin, Pantherin und Wölfin, und da eine Symbolik dahinter steckt, also hinter den einzelnen Gestalten. Und dann die Christusgestalt, das Adler und die Löwe, die Symbolik. Könnten Sie dazu die Symbolik der Tiere
erklären? Ja. Also Sie haben recht, diese drei Bestien, die quasi zu Beginn bei Dante vorkommen, sind also erstens Bestien, die das Leben bedrohen und die von der Dante-Forschung als Symbole der tiefen Lebenskrise, in der er selbst gesteckt hat, gedeutet werden. Dass sie weiblich sind, wäre eine eigene Frage, der man mal nachgehen könnte. Man hat jedenfalls die drei Tiere drei Lastern zugeordnet. Eine Fraktion der Dante-Forschung sagt, das sind die Laster, die Florenz bestimmen. Ja, die Korruption, die Geilheit, die, ja, ich kriege es nicht mehr zusammen, kann man bei Stierle nachlesen. Und die beiden Symbole, die, also der Greif und der Löwe, die die beiden Naturen Jesu Christi symbolisieren. Hier steht der Adler für die göttliche Natur und der Löwe für die menschliche Natur. Das sind natürlich poetische Versuche, das Mysterium zum Ausdruck zu bringen, das das Konzil von Chalcedon 451 definiert hat. Jesus Christus ist eine Person in zwei Naturen, beide Naturen sind vollständig. Das Zueinander der beiden Naturen wird durch die vier berühmten Adverbien unvermischt, ungetrennt, unveränderlich, ungeteilt beschrieben. Jetzt kann man fragen, was ist das für eine Beschreibung, die wiederum mit Adverbien arbeitet, die mit einem Alpha Privativum im Griechischen verbunden sind. Also es wird eher beschrieben, wie es nicht beschrieben werden kann, aber ein begrifflicher Zugriff wird vermieden, sodass das Dogma das Mysterium achtet. Weil das Dogma das Mysterium achtet, ist die Freiheit des Dichters da, das poetisch auszugestalten und mit den Symbolen des Adlers und des Löwen, die quasi unvermischt und ungetrennt hier in einer Figur zusammenlaufen, zum Ausdruck zu bringen. Das wäre jetzt eine Improvisation. Ob diese Improvisation der Dante-Forschung standhält, müsste dann noch geprüft werden. Aber so würde ich mir das zurechtlegen. Danke.
Wie soll man sich jenseits von Zeit und Raum einen langen Prozess der Erläuterung vorstellen? Oder ist das Purgatorium noch nicht jenseits von Zeit und Raum?
Ja, das, ja, wollen Sie gleich dazu noch? Ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Es gibt selbstverständlich schon in Zeit und Raum Prozesse des Vorpurgatorium. Ja, ich würde sagen, also man kann sogar jede Beichte als eine Vorgerichtssituation deuten. Es gibt auch Theologen, die das machen. Die Frage ist, ob es postmortal Prozesse geben kann, ist eine ökumenisch ganz wichtige Frage. Ja? Ist das Fegfeuer eine Erfindung des Mittelalters, wie Jacques Le Goff sagt, weil hier jetzt quasi postmortal solche Läuterungsprozesse angesetzt werden. Nun, erstens würde ich sagen, die Heilige Schrift zeigt uns selber, dass quasi Geschichte in der Vollendung nicht einfach annulliert ist. Der auferweckte Gekreuzigte begegnet den Jüngerinnen und Jüngern mit den Wundmalen, die zeigen, dass seine Leidensgeschichte nicht vergessen und annulliert ist, sondern bleibend aufgehoben ist in der verklärten Leiblichkeit. Zweitens, diese Stigmata werden den Jüngern nicht verurteilend anklagend vor Augen gehalten. Ihr habt mich verleugnet, ihr habt mich verraten, ihr seid Loser gewesen. Nein, sie werden vorgezeigt als Male der bis ins Äußerste gehenden Liebe Christi für uns. Das ist, glaube ich, auch für das Gerichtsmotiv ganz wichtig. Und drittens finde ich, dass der Gedanke, dass die allermeisten von uns mit nicht ganz vollkommenen Biografien aus dem Leben gerissen werden, den Gedanken nahelegt, dass eine Prozesshaftigkeit postmortal anzusetzen ist, um in die Vollendung zu kommen, doch plausibel ist. Benedikt XVI. Hat in Spe Salvi eine Neuinterpretation des Purgatoriums, der Theologie des Purgatoriums vorgelegt, indem er gesagt hat, das ist ein Prozess, der sich zeitlichen Uhrenmaßen entzieht. Es ist das, was geschieht, wenn wir von Angesicht zu Angesicht den Erlöserrichter sehen werden, der uns bis in die allertiefste Personentiefe durchdringt. Und was dann geschieht in dieser Begegnung mit Christus, dem Richter und Retter, das ist Purgatorium, kein postmortales KZ oder so, sondern dieses in, mit und durch Christus in die Wahrheit kommen. Was da an Schmerz, aber auch an Freude geschieht, das ist eigentlich das, worum es geht. Und sehr schön ist, dass das von evangelischer Seite als also nachvollziehbare Neuinterpretation des Purgatoriums anerkannt wurde. Wolfgang Huber hat in einem Kommentar dazu gesagt, ja, wenn Purgatorium so verstanden wird, dann gibt es ökumenisch auch keine Gründe mehr, dagegen zu sein. Ne?
Bitte, für den Vorschlag. Darf ich fragen, gibt es in der christlichen Lehre, das in Anlegung auch der vorletzten Frage,
ein bisschen mehr hinhalten?
Gibt es in der christlichen Lehre nun postmortale perforative, aktive Möglichkeiten, diese Phase positiv zu beeinflussen?
Ja, da berühren Sie eine ganz wichtige Frage. Ich formuliere mal ein bisschen um. Also gibt es quasi nach dem Tod noch Möglichkeiten der Wiedergutmachung? Gibt es quasi nach der Geschichte noch eine Nachgeschichte, die helfen kann, das Versäumte wiedergutzumachen? Hier muss man jetzt sehr genau unterscheiden. Die klassische Theologie lehrt, wie ich sagen würde, zu Recht, dass der Tod das definitive Ende einer Freiheitsgeschichte ist. Es geht nach dem Tod nicht einfach mit anderen Mitteln ähnlich so weiter, sondern also die klassische Lehre sagt, der Tod ist das Ende des menschlichen Pilgerstandes. Finito, Schluss, aus. Aber jetzt kommt der Punkt, wir werden uns zu dem, wie wir gelebt haben, im Gericht noch einmal verhalten müssen. Und dieses sich Verhalten zu dem, was man getan und unterlassen hat, ist nochmals an eine gewisse Prozesshaftigkeit gebunden. Das meinte ich gerade mit dieser Ratzingerschen Neuinterpretation. In, mit und durch Christus werden wir quasi einerseits in die Wahrheit unserer eigenen Lebensgeschichte geführt. Uns wird auch nochmal die intersubjektive Vernetzung unseres Lebens deutlich. Und gleichzeitig, so darf man vielleicht hoffen, werden durch ihn Wege ermöglicht, mit der eigenen Geschichte, selbst wenn sie dunkle Flecken hat, so ins Reine zu kommen, dass man insgesamt mit, durch und in ihm in die Vollendung finden kann. Ja. Amen, sagt hier jemand.
Weil das, glaube ich, macht auch unser Seminar besonders lebhaft. Dafür ein großes Danke Ihnen auch einmal. Ihnen noch einmal danke für wirklich
danke auch.
Ganz tollen Ausführungen, trotz Verkühlung und trotz Gedanken von Ihrer Frau. Ja. Weil Sie haben geschrieben, auch denn in der Zeit reift, was Ewigkeit werden kann. Also es bringt ein bisschen dazu bei. Danke. Sie darf ich nächste Woche einladen, der letzte Vortrag im Jahr 2025. Es kommt die Frau Dr. Gerda Falkowitz mit dem Thema Christus. Liebe und dann tu, was du willst. Wie ist diese Herausforderung von Augustinus einzuordnen? Schließt an den Vortrag von letzter Woche vielleicht ein bisschen an. Die Frau Professor Falkowitz hat am 23. März 80. Geburtstag gemacht. Also wir freuen uns sehr, dass sie trotz ihres Alters wirklich noch so tolle Ideen mit einbringt. Ihnen wünsche ich einen wunderschönen Tag und wir sehen uns vielleicht nächste Woche.